Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. In Pakistan sind Millionen Menschen von Überflutungen betroffen. Mehr als 1.300 sind gestorben. Wir gehen heute der Frage nach, wie es zu den Rekordniederschlägen gekommen ist. Außerdem blicken wir auf die Zukunft der Forschungsförderung in Großbritannien, nachdem der Zugriff auf EU-Fördermittel erschwert wurde und seit gestern mit Liz Truss eine neue Premierministerin dort regiert. Zuerst schauen wir heute aber auf die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja. Das befindet sich seit dem 4. März unter russischer Kontrolle. Seitdem gibt es immer wieder beunruhigende Nachrichten von dort. Es ist das erste Mal, dass ein laufendes Atomkraftwerk zum strategischen Ziel in einem Krieg geworden ist. Nach einem halben Jahr konnte jetzt die internationale Atomenergiebehörde IAEA die Anlage in der vergangenen Woche inspizieren. Gestern hat die Organisation einen Bericht dazu veröffentlicht. Fazit: Die Situation sei sehr besorgniserregend und unhaltbar. Alle 7 Regeln der nuklearen Sicherheit seien in den letzten Monaten verletzt worden. Dagmar Röhrlich hat den Bericht gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, was hat es mit diesen 7 Regeln auf sich?
Also diese 7 Regeln, die hatte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi zu Beginn des Ukraine-Feldzuges aufgestellt. Und zwar, als die russischen Truppen Tschernobyl besetzt haben. Und dazu zählt beispielsweise, dass in einem bewaffneten Konflikt die Integrität eines Kernkraftwerks auf keinen Fall verletzt werden dürfe, dass die Angestellten ihre Arbeit ohne Druck machen müssten und die Stromversorgung aus dem Netz von außen, dass die gewährleistet sein muss, um nur 3 Punkte zu nennen.
Und wie sieht jetzt also die Realität am AKW Saporischschja aus?
Das Gegenteil sozusagen. Also das Kernkraftwerk wurde in den vergangenen Wochen immer wieder angegriffen. Dabei wurden diverse Gebäude getroffen, unter anderem eines, in dem noch nicht eingesetzte neue Brennelemente aufbewahrt werden oder auch eine Messstation zur Strahlenüberwachung. Es wurden Labore getroffen, Chemieanlagen, eine Übergangsgalerie, in der die Leute zwischen den Reaktoren hin und her wechseln. Der normale, in Anführungsstrichen, Artilleriebeschutz, der macht den Containment, also diesem Sicherheitsbehälter außen um die Anlagen, die Reaktoren nicht viel aus. Das ist 1,5 Meter Stahlbeton, die sind ausgelegt worden, um ein Militärflugzeug standzuhalten, das da drauf fällt. Aber Unfälle können aus verschiedenen Bereichen geschehen und beispielsweise können noch andere sicherheitsrelevante Systeme getroffen werden. Block 4 beispielsweise wurde einmal bei Beschuss notabgeschaltet, ging das Notfallschutzsystem an und die Dieselgeneratoren sind angelaufen. Also es ist so, dass wirklich etwas passieren kann, dass die Lage unsicher ist, auch wenn im Moment alle Sicherheitssysteme funktionieren.
Jetzt hält das russische Militär ja dieses Kernkraftwerk besetzt. Wie äußert sich das? Also welche Folgen hat das für die Abläufe dort?
Also zum einen in den Turbinenhallen und an anderen Stellen steht tatsächlich russische Militärausrüstung. Und die Rosatom, das ist die russische Atomenergiebehörde, die ist vor Ort mit ihren Leuten. Die fordern Berichte von den ukrainischen Mitarbeitern ständig. Und die Anwesenheit dieser Rosatom-Leute, die kann natürlich die Betriebsabläufe stören, weil plötzlich nicht mehr klar ist, wer hat jetzt hier eigentlich die Befehlsgewalt. Das moniert die IAEA ganz deutlich. Und das ukrainische Personal hat beispielsweise auch keinen Zugang zum Notfallzentrum. Da ist jetzt die militärische Führung untergebracht. Und man hat ihnen ein provisorisch eingerichtetes Notfallzentrum gegeben, aber da gibt es weder eine unabhängige Stromversorgung noch ein separates, unabhängiges System zur Belüftung. Es gibt keine Internetverbindung, die ist aber wichtig, wenn was passiert, damit man mit anderen Stellen sich beraten kann. Außerdem herrscht Personalmangel und ja vor allen Dingen beim Anlagenschutz und bei der Betriebsfeuerwehr.
Eine der Säulen für den sicheren Betrieb ist ja die Stromversorgung der Anlage von außerhalb. Das haben Sie eben schon erwähnt. Wie sieht es denn damit aus in Saporischschja?
Traurig. Bisher. Also es hat 4 Hochspannungsleitungen gegeben. Die sind alle weg. Es gab eine Notleitung zu einem benachbarten Wärmekraftwerk. Die ist seit dem 5. September auch nicht mehr da, weil sie nach einem Beschuss, Feuer durch einen Beschuss, abgeschaltet werden musste. Die externe Stromversorgung, die hat sich als Achillesferse jetzt erwiesen bei diesen Kampfhandlungen. Die sollen eigentlich dafür sorgen, dass im Notfall von außen Strom kommen kann, der die Notkühlung beispielsweise dann aufrechterhält, um die Nachzerfallswärme abzuführen. Und jetzt ist nur noch ein Block am Netz, Block 6, der läuft im Inselbetrieb und zwar nur noch gerade so stark, dass er halt den Eigenstrombedarf der Anlage decken kann. Das ist eigentlich nicht so vorgesehen. Nur es geht nicht anders. Wenn dieser letzte Block jetzt aus irgendeinem Grund abgeschaltet werden muss, dann bleiben nur noch die Notstromdiesel und da hat man für 10 Tage im Moment Diesel. an vor Ort.
Dann lassen wir uns in den letzten 15 Sekunden noch kurz drauf schauen. Was empfiehlt die IAEA, um die Lage zu entspannen?
Dieses Gebiet zu entmilitarisieren, das lehnt Russland ab, militärischen Fahrzeuge zu entfernen, damit man das ganze Material, damit man wieder an die Sicherheitssysteme vernünftig rankommt, die Hochspannungsleitungen zu reparieren und wieder der ukrainischen Aufsichtsbehörde alle Zugänge zu erlauben.
Dagmar Röhrlich über die Sicherheitslage am Atomkraftwerk Saporischschja. Vielen Dank. Durch die heftigen Überschwemmungen in Pakistan sind seit Mitte Juni mehr als 1.300 Menschen gestorben. Über 30 Millionen sind nach Schätzungen der pakistanischen Behörden von den Auswirkungen der Wassermassen betroffen, haben ihre Häuser verloren, brauchen Nahrungsmittel und Unterkunft. Die Vereinten Nationen wollen ihre Hilfslieferungen ausweiten, derweil warnen Forschende vor weiteren Regenfällen in den kommenden Wochen. Warum es zu den Überschwemmungen gekommen ist und was in Zukunft noch auf das Land zukommen könnte, das hat Volker Mrazek recherchiert.
Fahad Said wohnt in einem Außenbezirk von Islamabad. Sein Haus steht an einem kleinen Fluss, eigentlich mehr ein Bach, sagt der pakistanische Klimaforscher. Doch im Juli wurde er selbst Zeuge, was starker Monsunregen in den Bergen im Norden der Hauptstadt auslösen kann. Einige Kinder spielten in dem ausgetrockneten Flussbett, als eine Flutwelle heranrauschte. Plötzlich war überall um sie herum Wasser. Ihnen blieb nur noch eine kleine Anhöhe. Ein Nachbar von mir sprang in den Fluss, um sie zu retten. Doch er wurde dann selbst von den Fluten mitgerissen. Stunden später fand man seine Leiche. Pakistan erlebt in diesem Jahr die schwersten jemals beobachteten Monsun-Niederschläge und Überschwemmungen. Es begann schon Mitte Juni. Seitdem gab es immer wieder Episoden mit heftigem Monsunregen. 33 Millionen Menschen und ein Drittel des ganzen Landes sind betroffen. Die Provinzen Sindh und Belutschistan im Süden am stärksten. Sie stehen noch heute größtenteils unter Wasser. Dort fiel bisher viermal so viel Niederschlag wie sonst in der ganzen Monsunsaison. Über 1300 Tote, mehr als 1 Million Behausungen beschädigt oder zerstört, 800.000 verendete Nutztiere, kollabierte Brücken und gebrochene Dämme. Das sind die offiziellen Angaben der pakistanischen Katastrophenschutzbehörden. 2010 gab es schon einmal eine Superflut in Pakistan, wie sie damals genannt wurde, mit geschätzten Schäden in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr ist das Ausmaß der Überschwemmungen fast doppelt so stark. Und die Schäden werden noch zunehmen. Die überfluteten Provinzen im Süden steuern normalerweise rund ein Fünftel der landwirtschaftlichen Erträge Pakistans bei. Reis und Baumwolle seien hier hervorzuheben, sagt die Hydrologin Rieke Becker von der Universität Kassel. Ihre Forschung führte sie schon mehrmals nach Pakistan.
Abgesehen davon, dass es überhaupt schon zerstörerische Überflutungen sind, aber auch, dass die jetzt gerade Pakistan während der Erntezeit treffen, die würde nämlich jetzt gerade für wichtige Anbauarten starten. Da wird natürlich die Ernte extrem drunter leiden.
Klimaforscher Said spricht von einem Double Whammy für Pakistan in diesem Jahr, von einem Doppelschlag. Erst eine absolute Rekordhitzewelle schon im April und Mai mit Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius oder sogar knapp darüber und ab Juni dann ein Hitzetief über dem Land, das extreme Monsunniederschläge hervorbringt. Ich war selbst an einer Studie beteiligt, bei der herauskam, durch den Klimawandel ist eine so starke Hitzewelle wie im Frühjahr 30 Mal wahrscheinlicher geworden. Wie es bei den Extremniederschlägen ist, untersuchen wir gerade. Seit 15 oder 20 Jahren sind Teile Pakistans jetzt in jeder Saison von Wetterextremen betroffen. Die Situation für den ganzen indischen Subkontinent verschlimmert sich. Den Klimaphysiker Kai Kornhuber überrascht diese Entwicklung nicht. Er war früher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist jetzt an der Columbia University in New York und verweist auf den Weltklimarat IPCC.
Also global kann man sagen, dass extreme Regenfälle sich verstärken und insbesondere für diese Region sieht der IPCC eine Verstärkung von Regenfällen voraus.
Die Atmosphäre über Südasien erwärmt sich nämlich schneller als die meisten anderen Weltregionen. Sie kann dadurch mehr Wasser aufnehmen und üppigere Niederschläge produzieren. Dass die Regenfälle über Pakistan diesmal so extrem sind, liegt aber zum Teil auch an natürlichen Klimaschwankungen. Der Indische Ozean und der tropische Pazifik. Beide seien derzeit in einem Modus, der die Meerestemperaturen erhöhe und den Monsun verstärke, sagt Klimaforscher Fahad Said. Die Katastrophe, fürchtet er, ist noch nicht vorbei. Für die südlichen Provinzen sind auch im September noch 100% mehr Regen vorhergesagt als normal.
Volker Mrazek über Ursachen und Folgen der Überschwemmungen in Pakistan. Seit gestern hat Großbritannien eine neue Premierministerin. In ihrer ersten Rede in dieser Funktion hat Liz Truss Reformen für die Wirtschaft, Maßnahmen gegen die Energiekrise und Veränderungen beim Gesundheitssystem NHS angekündigt. Zu Bildung und Forschung hat sie sich bislang eher wenig geäußert. Allerdings könnte die Wissenschaft in Großbritannien bald in Finanzierungsprobleme geraten. Denn wegen des Streits um die Grenze zwischen Irland und Nordirland haben Brüssel und die Regierung in London die Mitgliedschaft Großbritanniens beim Forschungsprogramm Horizon 2020 auf Eis gelegt. Was das für Forschende im Vereinigten Königreich bedeutet, hat Sandra Pfister vor Ort recherchiert.
Imperial College London. Das Labor des Mikrobiologen José Penades liegt in einem 70er-Jahre-Flachdachgebäude. Drei seiner 9 PhD-Studenten und Postdocs sind heute da. Sie tropfen mit Pipetten eine Flüssigkeit in eine Plastikbox mit kleinen Löchern. Ich infiziere gerade ein paar Bakterien mit Viren. Ich will herausfinden, ob einige Gene die Bakterien gegen die Viren schützen. Für seine Grundlagenforschung gegen Antibiotikaresistenzen fand der 59-Jährige, der vor 9 Jahren ins Vereinigte Königreich kam, bis vor kurzem ideale Bedingungen hier. Ihn lockten auch die Stipendien des European Research Council. In diesem Frühjahr kam wieder ein Brief aus Brüssel. Penades hatte ein weiteres ERC-Stipendium bekommen. 2,5 Millionen Euro über 5 Jahre. Von diesem Geld kann ich 3 Postdocs für 5 Jahre lang bezahlen. Das gibt mir die Sicherheit, das Team länger behalten zu können. Doch bevor er noch richtig feiern konnte, kam im Juni schon wieder die Absage. Das Vereinigte Königreich hat die Verträge zur gemeinsamen Forschungsförderung mit der EU im Rahmen des Horizon-Programms nicht unterschrieben. Warum? Weil Großbritannien sich in einem hochpolitischen Streit um das Nordirland-Protokoll nicht mit der EU einigen kann. Vivian Stern, Geschäftsführerin der britischen Hochschulrektorenkonferenz Universities UK. Es steckte nur fest in der Sackgasse, in der das Nordirland-Protokoll steckt, das aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Ich verstehe nicht, warum das Vereinigte Königreich das macht, wo es doch das Land war, das am meisten Geld daraus erhalten hat. Und genau wegen dieser Stipendien kamen viele auch nach UK. Wochenlang war für Penades nicht klar, wie es weitergehen würde. Dann kam ein Brief von den britischen Behörden mit der erlösenden Botschaft, dass sie für das entgangene Stipendium einspringen. So hat die Regierung Boris Johnson das auch zugesichert. Und mit dem Argument wiegen sich offenbar einige Forscher in Sicherheit. Aber wird sich auch die neue britische Regierung an diese Zusage halten? Vivian Stern von Universities UK hatte daran große Zweifel. Denn Großbritannien steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise und die neue Premierministerin Liz Truss wird viel Geld brauchen, um Menschen und Unternehmen zu entlasten. Sie steht als Premierministerin mit dem Rücken zur Wand. Die Lebenshaltungskosten explodieren und sie geht schon wieder auf die nächste Wahl zu. Selbst wenn sie das alles versteht, müssen wir dafür kämpfen, dass sie es für wichtig genug hat. Vielen Nachwuchsforschern sei das allerdings jetzt schon zu unsicher, sagt Penades. Es gehen mehr Leute als kommen. Das Land verliert an Attraktivität für Forscher. Man hat Probleme mit der Forschungsförderung, mit Visa für die Familien. Alles wird komplizierter und weniger attraktiv. Forscher, die Abwerbeangebote bekommen, solche Geschichten hören wir oft. Oder dass ein individuelles Stipendium in sich zusammenfällt und wir versuchen, da was zu machen. Vivian Stern glaubt, dass es sobald keine politische Einigung in den großen Brexit-Streitigkeiten geben werde.
tragic though it is.
Darauf wird es hinauslaufen, auf eine Entkopplung. Und zwar ziemlich bald.
That's where we're going. We're going to a decoupling and it'll happen pretty soon.
Forscher von britischen Unis können dann trotzdem noch Bewerbungen bei der EU einreichen, allerdings zu schlechteren Bedingungen.
Ein Beitrag von Sandra Pfister. Wie sich die Menschen in der Steinzeit ernährt haben, ist schwer zu rekonstruieren, denn aus dieser Zeit gibt es keine schriftlichen Überlieferungen. Doch jetzt hat ein Forschungsteam anhand von Keramikscherben neue Einblicke gewonnen, was die Menschen im heutigen Schottland vor ungefähr 5500 Jahren gegessen haben. Und dabei spielten unter anderem Getreide und Milch eine wichtige Rolle, die zusammen gekocht wurden. An der Studie beteiligt war Simon Hammann, Juniorprofessor am Department Chemie und Pharmazie der Universität Erlangen-Nürnberg. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, haben Sie mit Ihrer Studie gezeigt, dass im heutigen Schottland schon in der Steinzeit Porridge gegessen wurde?
Es ist natürlich eine recht plakative Zusammenfassung, aber was wir gefunden haben, ist, dass wir in Tontöpfen aus der Jungsteinzeit aus Schottland chemische Rückstände gefunden haben, die darauf zurückschließen lassen, dass in diesen Töpfen sowohl Milch als auch Getreide verarbeitet wurden. Jetzt nicht Hafer, sondern andere Getreide. Aber ob das jetzt der erste Porridge war, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretierend.
Wenn wir da mal der Reihe nach vorgehen, Sie haben in Ihrer Studie die Ernährungsgewohnheiten in der Jungsteinzeit in dieser Region anhand von jahrtausendealten Fettrückständen auf Keramikscherben untersucht. Woher stammen diese Scherben, die Sie untersucht haben?
Die Scherben wurden gefunden im Wasser um vier sogenannte Crannogs auf Lewis and Harris, also einer der Inseln in den äußeren Hebriden in Schottland. Diese Crannogs sind künstliche Inseln, die angelegt wurden in Seen. Warum genau, weiß man gar nicht so genau. Aber bei Ausgrabungen wurden eben um diese Crannogs eine große Menge an Keramikscherben gefunden und diese haben wir eben auf die Lipidrückstände analysiert.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie konnten Sie jetzt anhand dieser Scherben tatsächlich Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich die Menschen damals ernährt haben? Wie funktioniert das chemisch?
Also die Idee ist, dass diese Scherben sozusagen wie ein Reservoir dienen für die Lipidrückstände. Das heißt, wenn diese keramischen Gefäße verwendet wurden zum Zubereiten von Lebensmitteln, dann wird ein Teil der Lipide sozusagen aufgesaugt in diese poröse Struktur und kann dort erhalten bleiben, über Jahrtausende im Prinzip. Und wenn wir diese Keramiken dann in Ausgrabung bekommen, können wir die Lipide wieder extrahieren. Wir können instrumentell analytische Methoden anwenden, vor allem die Gaschromatographie gekoppelt an Massenspektrometrie. Wir können stabile Isotopenanalysen machen und auf Basis von diesen Fingerabdrücken, den molekularen, isotopischen Fingerabdrücken, können wir dann verschiedene Lebensmittel identifizieren. Wir können zum Beispiel auch Milchfett sehr gut nachweisen. Und darüber könnte dann eben auch dieser Nachweis der Getreideverarbeitung und auch der Verwendung von Milchprodukten in der Zeit nach erfolgen.
Wenn Sie das nochmal zusammenfassen, was waren jetzt die wichtigsten Ergebnisse? Also wovon haben sich die Menschen damals ernährt und wie haben sie das in diesen Keramikgefäßen zubereitet?
Also das erste wichtige Ergebnis war, dass in diesen Keramiken überhaupt etwas zubereitet wurde. Man weiß eigentlich über die Verwendung von diesen Crannogs noch nicht viel, was die Leute dort gemacht haben. Das heißt, es wäre auch eine gute Möglichkeit oder Erklärung gewesen, dass es eine Art ritueller Platz war, wo Leute einfach Keramiken entsorgt haben. Wir konnten jetzt aber zeigen, dass hier tatsächlich eine Verarbeitung stattgefunden hat. In den Keramiken selbst haben wir dann vor allem Lipide gefunden, die wir auf die Fette von Wiederkäuern zurückführen konnten. Das heißt Kuh, Schaf oder Ziege. Dazu kamen dann auch in etwa ein Drittel der Gefäße Lipidrückstände von Getreiden, von denen wir vermuten, dass es eben Weizen ist. Das ist insofern ganz interessant, als dass vom Alter her diese Crannogs den ersten Farmern zuzuordnen sind, die es auf die britischen Inseln geschafft haben. Das heißt, diese Farmer haben ihre domestizierten Pflanzen, ihre domestizierten Tiere mitgebracht und haben die Produkte dann eben auch am äußersten nordwestlichen Ende von Schottland verarbeitet, statt zum Beispiel zu fischen. Das wussten wir vorher auch schon, aber das sieht man jetzt eben an diesen Crannogs nochmal besonders schön. Was wir auch noch gesehen haben, ist, dass die Zutaten, also die Milch, das Fleisch und Getreide, nicht zufällig miteinander gemischt wurden, sondern dass eben vor allem Milch und Getreide in den gleichen Töpfen gefunden wurden und die Speicherfette, also Fleisch, eher in anderen.
Essen in der Steinzeit. Simon Hammann über die Ernährungsgewohnheiten im heutigen Schottland vor 5500 Jahren. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lucian Haas.
RNA-Moleküle könnten ein neues Ziel für Antibiotika darstellen. Forschende aus Kanada haben herausgefunden, dass das als Krankenhauskeim gefürchtete Bakterium Pseudomonas aeruginosa einen speziellen Giftstoff produziert. Mit dem bekämpft es konkurrierende Bakterienarten. Das Toxin ist ungewöhnlich. In der Regel richten sich Bakteriengifte gegen lebenswichtige Proteine anderer Mikroorganismen. In diesem Fall verändert das Toxin die Struktur von RNA-Molekülen, die den Proteinfabriken die Baupläne liefern. Die Proteinbiosynthese funktioniert nicht mehr, die Mikroben sterben ab. Die Entdeckung ist interessant, weil sie die Entwicklung einer neuen Klasse von Antibiotika inspirieren könnte. Durch den Zugriff auf die RNA lassen sich möglicherweise auch solche Erreger bekämpfen, die gegen bekannte Antibiotika resistent sind.
Der Klimawandel verschlechtert die Luftqualität.
Das geht aus einem Bericht der Weltwetterorganisation WMO hervor. Grund sind vor allem längere und stärkere Hitzewellen. Starke Sonneneinstrahlung und schwacher Wind sorgen dafür, dass sich Schadstoffe, wie zum Beispiel bodennahes Ozon, in der Luft anreichern. Nach Angaben der WMO wird diese Entwicklung in Zukunft besonders Asien stark treffen. In der Region Pakistan, Nordindien und Bangladesch zum Beispiel könnte die Ozonkonzentration in den kommenden Jahrzehnten um 20% zunehmen. Ein weiteres globales Problem stellen die bei Hitzewellen häufigeren Waldbrände dar. Sie führen ebenfalls zu hohen Emissionen, vor allem von Feinstaub.
Grüner Wasserstoff lässt sich direkt aus der Luft gewinnen.
Als grün wird Wasserstoff bezeichnet, wenn er per Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von regenerativen Energien wie Solarstrom gewonnen wird. Allerdings gibt es dabei ein logistisches Problem. In Regionen, wo die Sonne viel scheint, gibt es in der Regel wenig Wasser. Forschende aus Australien beschreiben im Fachjournal Nature Communications eine mögliche Lösung für dieses Dilemma. Sie entwickelten eine Elektrolysezelle, die kein flüssiges Wasser benötigt, sondern Feuchtigkeit direkt aus der Luft zieht. In Versuchen arbeitete das Gerät selbst in trockener Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 4% noch effizient. Solche Elektrolyseure könnten direkt in Wüstengebieten ohne Zugang zu Frischwasser eingesetzt werden.
Mütterliche Stimmungsschwankungen während der Schwangerschaft können negative Emotionen bei den Babys fördern.
Das berichtet ein Forschungsteam aus den USA im Fachjournal Infancy. Im Rahmen der Studie mussten werdende Mütter über 14 Monate hinweg ein Stresstagebuch führen. Das lieferte Hinweise auf die Häufigkeit und Stärke von Stimmungsschwankungen während der Schwangerschaft. Nach der Geburt mussten die Mütter zudem Fragebögen zum Temperament ihres Babys im Alter von 3 Monaten beantworten. Die Forschenden fanden heraus, Babys von Frauen, die in der Schwangerschaft besonders starke emotionale Achterbahnfahrten durchmachten, zeigten häufiger negative Emotionen.
Quecksilber macht Enten anfälliger für die Vogelgrippe.
Forschende aus den USA haben bei San Francisco 750 Wildenten verschiedener Arten geschossen im Dienste der Forschung. Sie untersuchten, inwieweit die Tiere in letzter Zeit mit Vogelgrippeviren infiziert waren und ob sich dabei ein Zusammenhang mit anderen Umweltfaktoren erkennen ließe. Bei Enten, die eine erhöhte Quecksilberbelastung aufwiesen, war die Wahrscheinlichkeit einer Vogelgrippeinfektion bis zu 3,5-mal höher. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen. Die Ergebnisse liefern ein weiteres Beispiel dafür, wie vom Menschen verursachte Umweltbelastungen das Risiko der Ausbreitung von Viren erhöhen können.
Sternzeit, 7. September. Die fliegende Infrarotsternwarte vor dem Aus. Seit gut 10 Jahren liefert das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie einzigartige Blicke in die Tiefen des Universums. SOFIA ist eine umgebaute Boeing 747 mit einem 2,5-Meter-Teleskop. Bei Flügen in 12 bis 15 Kilometern Höhe hat der Jumbojet praktisch allen Wasserdampf der Atmosphäre unter sich und somit freien Infrarotblick auf Gas- und Staubwolken in der Milchstraße. Vom Erdboden aus sind solche Beobachtungen nicht möglich. SOFIA, ein amerikanisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt, hat den Vorteil, dass sich die Instrumente stets verbessern oder erneuern lassen, was bei Satelliten im All unmöglich ist. Doch die Betriebskosten liegen bei bis zu 80 Millionen Dollar im Jahr. Das ist fast so viel wie beim Hubble-Teleskop. Daran gemessen, so hieß es kürzlich im 10-Jahres-Plan zur Astronomie in den USA, seien die wissenschaftlichen Ergebnisse nicht bedeutend genug. Das SOFIA-Team widerspricht und verweist unter anderem auf spektakuläre Messungen von Magnetfeldern im All oder die Beobachtung von Heliumhydrid, dem ersten Molekül im Universum. Tatsächlich geht es beim 10-Jahres-Plan ansonsten immer um künftige Projekte. Die Bewertung laufender Missionen ist unüblich. Zudem beobachtet SOFIA in einem Wellenlängenbereich, den sonst kein Instrument erreicht. Auch nicht das neue James-Webb-Teleskop. Doch NASA und DLR stellen nun den Betrieb ein. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, bleibt die Jumbojet-Sternwarte ab Ende des Monats für immer am Boden.
Das war Forschung aktuell für heute. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft geht es gleich unter anderem um die Generaldebatte zum Bundeshaushalt. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.